Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es um das Thema Christ in Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Zu Gast bei uns Pater Hans Burb aus Hochaltingen und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Christus hat uns den dreifaltigen Gott geoffenbart. Es geht um den Kern unseres Glaubens. Wir glauben an den einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf ihn sind wir getauft. Dreifaltigkeit ist nicht eine theologische Spekulation, sondern ein Geheimnis der Liebe, in das wir hineinberufen sind. Und das nicht erst nach dem Tod, sondern schon jetzt mitten im Alltag. Geistliches Leben ist ein Leben mit Gott, und wie wir mehr in Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott leben können, darum geht es heute. Zu Gast, wie gesagt, ist Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kohle.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch diese einleitenden Worte, gleich sind wir eigentlich schon alle so gespannt, in dieser Dreifaltigkeit zu sein und zu leben. Es geht also um diese Wirklichkeit, der Christ lebt in Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das geschieht eben in der Taufe, wo wir mit dem Leib Christi eins werden und damit hineingenommen sind in das ganze Ereignisgeschehen, das ein Liebesgeschehen ist, wie Sie gerade hörten, im dreifaltigen Gott. Ich versuche das etwas, das ist natürlich etwas Theologie und von der Schrift her begleitend, versuche ich Sie, so gut ich kann, mit meinen Worten es Ihnen nahe zu bringen. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich denke, es lohnt sich, auch in dieser Weise einmal an dieses Geheimnis zu rühren, in dem Sinn, dass es nicht etwas Abstraktes ist, irgendwo fern von mir, sondern ich bin in diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit. Nicht? Wir als Getaufte sind in diesem Geheimnis. Und so als erster Gedanke, durch die Taufe sind wir Söhne und Töchter Gottes. Gottes des Vaters und Brüder und Schwestern Jesu. Also wenn wir das sind, sind wir ja mitten in dieser Familie der heiligsten Dreifaltigkeit. Und so schreibt der heilige Paulus im Galaterbrief 4,6, weil ihr Söhne und Töchter seid, ich ergänze das mit der Töchter, das sind ja auch Frauen, die zuhören, die möchten das schon auch mit dabei sein, und sie sind ja auch gemeint. Weil ihr Söhne und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, der ruft, Abba, Vater. Weil wir Söhne und Töchter sind, bewirkt der Geist in uns diese Beziehung vom Kind zum Vater. In uns. Das ist etwas Wirkliches. Da merken Sie, es geht nicht einfach um Gefühle oder Empfindungen, sondern es geht um Wirklichkeiten, die natürlich auch erfahrbar sind. In verschiedenen Situationen des Lebens. Nun, mit diesen Worten zeigt uns der heilige Paulus auf, was die Annahme des Glaubens an Jesus Christus in uns bewirkt. Also wenn ich den Glauben an Jesus Christus annahme, und Glauben heißt sich im Jesus Christus verankern, sich Jesus Christus ausliefern, das heißt Glauben. Gleichsam ganz in ihm leben, mit ihm leben, ihn absolut anerkennen als meinen Herrn, nicht? Was also die Annahme des Glaubens an Jesus Christus in uns bewirkt, nämlich Söhne und Töchter Gottes sind wir und Brüder und Schwestern Jesu. Das drückt Paulus aus. Das bewirkt der Glaube an Jesus Christus, dass er in der Taufe in uns gegründet ist. Das heißt also, dass der Heilige Geist, der Jesus, den Sohn, auf den Vater hin öffnet, der Geist ist ja die Liebe des Sohnes zum Vater, auch uns auf den Vater ausrichtet, der eben auch unser Vater ist. Also genauso wie der Geist Gottes. Jesus gleichsam auf den Vater hin, in seiner Liebe ausrichtet, so bewirkt der Heilige Geist in uns genauso unsere Beziehung zum Vater, unsere Liebesbeziehung zum Vater. Es ist das Wirken des Geistes in uns. Daran also erkennen wir, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir rufen, Abba, Vater. Dass wir uns also hineinstellen in dieses Verhältnis zu Gott als Sohn, als Tochter. Also das heißt, wenn ich Gott Vater nenne, denken Sie ans Vater unser, aber bewusst Vater nenne, ist das nur möglich, dass der Geist Gottes in mir diese Liebe bewirkt zu Gott als meinem Vater. Darum muss ich immer wieder auch um den Heiligen Geist bitten, dass er es immer tiefer bewirkt. Paulus beschreibt den Heiligen Geist als Geist des Sohnes. Und damit drückt er unsere Stellung aus vor Gott, und zwar als Söhne und Töchter einerseits, und andererseits drückt er unsere Zugehörigkeit zu Christus aus. Das bewirkt Heiliger Geist. Und diesen Gedanken drückt der heilige Paulus sehr oft aus. Er sagt zum Beispiel, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Das ist 1 Korinther 12, 3. Es ist also das Wirken Gottes, und zwar durch seinen Heiligen Geist, wenn wir zu Christus finden. Ich kann nicht durch Diskussionen jemanden zu Christus bringen. Diskussionen können helfen, verstehen Sie? Aber das eigentlich Entscheidende muss durch den Heiligen Geist geschehen. Deshalb, wenn in einem Menschen plötzlich Glaube aufbricht, wenn er plötzlich sagt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt berührt es mich, jetzt irgendwo, jetzt kann ich glauben, jetzt kann ich glauben, vielleicht nach langen Diskussionen, dann merkt dieser Mensch, dass etwas in ihm geschehen ist. Also nicht einfach etwas, ich habe jetzt im Verstand etwas erkannt und jetzt kann ich glauben. Das ist nicht Glaube, das im Verstand. Der erkennt zwar, dass die Wahrheit logisch ist, aber Glaube ist etwas viel Tieferes, ist Begegnung, ist eine tiefe Erfahrung, wo ich ganz tief innerlich sagen kann, doch jetzt glaube ich, dass Gott mein Vater ist. Verstehen Sie? Das bewirkt der Heilige Geist. Dass Christus der Herr ist, das bewirkt der Heilige Geist. Wer zu Christus gefunden hat, der wird immer mehr selbst zu einem Bild Gottes. Denn Christus macht den unsichtbaren Gott ja sichtbar. Er macht den unsichtbaren Gott erkennbar. Das heißt, Christus werden wir ähnlich, der schlechthin das Bild Gottes ist. Also wenn wir mit Christus verbunden sind, und das sind wir ja objektiv durch den Heiligen Geist in der Taufe, und gerade dort, wo der Mensch auch spürt, ich kann glauben, nicht? Werden wir von Christus her gleichsam umgewandelt. Wenn Sie das jetzt merken, das sind Worte, die sind schwer, wie soll man sagen, ja, auszudrücken oder zu erklären. Man kann es nur erfahren, indem man sich darauf einlässt. Aber es ist auch wichtig, es vom Wort Gottes her zu wissen. Denn in 2 Korinther 4, 4, da schreibt der heilige Paulus, Gott ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Herz ist die innerste Mitte der Person, in der innersten Mitte. Gott ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Also ein ganz tiefer Text, den man eigentlich lange betrachten muss. Gott ist in uns aufgeleuchtet. Also das ist schwer mit Worten auszudrücken. Und Sie spüren doch manchmal, wenn Sie Menschen begegnen, dass etwas aus denen rausstrahlt. Dass die etwas, wie man so sagt, ausstrahlen, was einem so richtig aufatmen lässt, was einem gut tut. Nicht? Sodass wir zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi kommen. Und wir sind ja zu Christus geworden. Also dass gleichsam das Antlitz Christi in uns widerstrahlt, auf unserem Antlitz. Dass das, was Sie manchmal merken, wenn Sie wirklich tiefgläubigen Menschen begegnen, nicht die demütigen Menschen, ich denke da an den Papst Benedikt, ich denke, den darf ich jetzt mal sagen. Da strahlt etwas aus, da ist etwas. Man kann es nicht greifen, man kann es nicht, aber man spürt es. es ist etwas ganz Besonderes. Nicht? Da strahlt etwas auf menschlichem Antlitz auch vor, vom Antlitz Jesu. Und in 2 Korinther 3,18 schreibt der heilige Paulus, wir alle, es bringt es noch genauer, spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Durch den Geist des Herrn. Also wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider. Nicht? Vielleicht müssen wir uns alle mal überlegen, ja. Hat uns schon jemand etwas gesagt davon? Strahlen wir wirklich etwas von dieser Herrlichkeit des Herrn aus? Begegnen uns die Menschen gerne? Nicht? Dass sie spüren, wir sind hineinverwandelt in sein eigenes Bild, wie es Paulus hier sagt, nicht? Und zwar durch den Geist des Herrn. Tun Sie mal so für sich überlegen, vielleicht auch ganz schlichte, einfache Menschen, die Sie kennen, nicht? Gläubige, tiefe Menschen, die ganz an Christus halten, die vielleicht sogar durch das Leid gegangen sind, die Sie kennen. Und schauen Sie, überlegen Sie mal, ob Sie nicht schon gespürt haben, vielleicht ohne, dass Sie sich groß Gedanken gemacht haben, dass auf diesen Menschen, auf ihrem Antlitz etwas spürbar wird, etwas ja, Anziehendes ist. Das ist das. Wissen Sie, das sind nicht einfach so nur so Theorien, sondern man kann das erfahren. Und es wäre ja gut, wenn die Menschen das auch auf unserem Antlitz erkennen könnten. Aber das wird sie auch, je mehr wir mit Christus eins sind, je mehr wir im Willen Christi sind, je mehr wir auf Christus schauen und nicht auf uns, je mehr der Wille des Herrn unsere Richtschnur ist und nicht unser Wille, umso mehr. Und im Römerbrief 8,29 schreibt der heilige Paulus, Gott hat alle, die er im Voraus erkannt, das heißt erwählt hat, im Voraus auch dazu bestimmt, am Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Gott hat es im Voraus erkannt und erwählt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern sei. Also es sind Texte, die uns einfach sagen, tatsächlich, wir sind im dreifaltigen Gott, wir sind wahrhaft. Und das bewirkt der Heilige Geist, lässt es uns erfahren, Söhne und Töchter Gottes, Brüder und Schwestern Jesu. Und dann schauen wir auf einen zweiten Gedanken. Paulus hat ja gerade gesagt, Gott hat uns im Voraus dazu erkannt, erwählt. Und keiner ist allein erwählt. Schauen Sie, Jesus, der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern, wie Paulus sagt, nicht? Der Erstgeborene, also sind wir nicht allein erwählt. Und damit ist auch klar, dass die Teilnahme am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit nicht den Blick auf die Menschen um uns herum verstellen kann. Der Geist Gottes, der uns mit Christus verbindet und uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht, dieser Geist Gottes verbindet auch die Christen untereinander. Und liebe Zuhörer, das ist so wunderbar erfahrbar wieder. Genauso wie das mit dem Antlitz Jesu, was ich vorhin gesagt habe, erfahrbar. Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit schon hatten, einmal mit wildfremden Menschen in einem Gebetstreffen zusammen zu sein, vielleicht sogar mit Afrikanern, mit also Ausländern, die man gar nicht gekannt hat und die eine ganz andere Mentalität haben. Und man spürt plötzlich, sie alle lieben Christus. Sie alle haben eine ganz tiefe Beziehung zu Christus. In kürzester Zeit, in 0,nix, fühlt man sich wie in der Verwandtschaft. Hat man eine Beziehung zu denen und zu... Das ist unwahrscheinlich. Schauen Sie, das sind nicht einfach psychologische Dinge, sondern das ist Wirken des Geistes, der uns verbindet. Nicht? Er verbindet die Christen untereinander. Und diese Dinge, man muss es einfach einmal aussprechen, sind erfahrbar. Nicht? Und in 1 Korinther 12,13 schreibt der heilige Paulus, durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Der Taufe, das größte Ereignis im Leben eines Menschen, die totale Umwandlung in Göttliches. das sind wir zum Leibe Christi geworden. Also, der Heilige Geist schenkt jedem Christen Fähigkeiten, anderen Gliedern des Leibes Christi nützen zu sollen. Also Fähigkeiten. Das heißt ja, verbunden sein mit den anderen. Fähigkeiten, den anderen zu nützen. Das heißt, dass alles, wenn wir ein Leib sind, nicht, das ist ja das Bild, dann nützt das, was das eine Organ Gutes tut oder Kraft in sich hat, diese Kraft nützt allen anderen Organen auch. Wenn Sie ein betender Mensch sind, wenn Sie mit Gott verbunden sind, wird die Gnade über Sie zu den anderen strömen. Das heißt ein Leib sein. Wir nützen einander. In 1. Korinther 12, 11 schreibt Paulus, einem jeden teilt der Heilige Geist seine besonderen Gaben zu. Jedem, jedem. Und zwar für die anderen. Und dann in 1. Korinther 12, 7 schreibt er, jedem aber wird diese Offenbarung des Geistes, also die besonderen Gaben, geschenkt, damit sie anderen nützen. Nicht? Also das ist dieses, keiner ist allein der Welt. Wir sind in eine Familie hineingewählt, die dreifaltigen Gott. Und wir haben durch den Geist die Verbindung miteinander. Und zwar in diesem tiefen Sinn, dass wir einander nützen. Natürlich, wenn wir sündigen, auch schaden. Die gemeinsame Zugehörigkeit zu Christus muss sich in der Hinordnung der Christen zueinander, also im Zusammenwirken aller, zum Aufbau der Gemeinschaft der Glaubenden zeigen. Diese gemeinsame Zugehörigkeit. Und da ist wichtig, dass wir auch im Äußeren miteinander auf das gleiche Ziel hingehen, auch in einer Pfarrgemeinde. Nicht? Dass nicht jeder irgendwo was macht, sondern dass wir miteinander ein Ziel haben, dass die Menschen unter uns Christus kennenlernen, sich für ihn entscheiden, zum Beispiel. Dafür hat der Herr jedem von uns bestimmte Gaben gegeben. Das ist der weitere Gedanke, also keiner ist allein erwählt. Und jetzt daraus folgt, wir haben eine Zukunft. Zum Heiligen Geist weiß Paulus noch mehr zu sagen, als was wir schon gehört haben. Er sagt, er ist der lebensspendende Geist, durch den der Vater den Sohn Jesus aufnimmt. Durch den der Vater den Sohn Jesus aufnimmt. Das heißt, durch den Tod hindurch ein unvergängliches Leben geführt hat. Das ist der Geist, der lebensspendende Geist, hat also diese Auferstehung bewirkt. Und da wir den gleichen Geist ja in uns tragen, der Christus von den Toten erweckt hat, haben auch wir die Zuversicht, dass dieser Geist auch uns durch den Tod hindurchtragen wird in das ewige Leben, so wie Jesus. Genauso ist derselbe Geist. Das alles ist die Konsequenz aus der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Im Römerbrief 8,11 schreibt Paulus, wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und es ist der Geist der Liebe des Sohnes zum Vater und des Vaters zum Sohn. Es ist der Geist jetzt unserer Liebe zum Vater und zum Sohn. Das ist genau das Gleiche. Er wohnt in uns. Also diese wesenhafte Person, die Liebe ist im dreifaltigen Gott, lebt in uns und liebt in uns. Paulus sieht das Große, mit dem wir Christen beschenkt worden sind. Und es besteht eben darin, dieses Große, dass wir hineingenommen sind in die Beziehungen zwischen Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Darin besteht das Große, von dem Paulus spricht und das er versucht, mit allen möglichen Worten auszudrücken. Damit sind wir in der Taufe beschenkt worden. Und das will in uns wachsen natürlich. Wir sind gewissermaßen hineingenommen in den engsten Familienkreis Gottes. Und darauf beruht unsere Hoffnung. Denn die Zugehörigkeit durch Jesus zu Gott, und zwar im Heiligen Geist, schenkt uns eine Geborgenheit. aus und zwar eine Geborgenheit, aus der uns nichts und niemand reißen kann. Die Zugehörigkeit durch Jesus zu Gott, und zwar im Heiligen Geist, schenkt uns diese Geborgenheit. Die kann uns niemand nehmen. Und in die hat uns Gott hineingenommen. Und in dieser Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes wurzelt all die Wirklichkeit, die Paulus zum Beispiel nennt, Neuschöpfung, das ist Taufe in uns, Rechtfertigung, neuer Bund. Das alles sind Ausdrücke für diese Wirklichkeiten, die in dieser Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott wurzeln. Wir haben Zukunft, denn wir gehören zu Gott und Gott ist Zukunft. Gott ist ewig. Und dann folgt daraus viertens, Leben in der Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Also jetzt, wir haben geschaut, was ist, wir sind Söhne, Töchter Gottes, Brüder, Schwestern Jesu, also in der Gottesfamilie des dreifaltigen Gottes. Wir gehören dazu. Deshalb sind wir gleiche Erben wie Jesus, wie die Schrift sagt. Und nun, was heißt das? Leben in der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott und aus der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Diese Sicht unseres Lebens mit Gott ist uns nicht immer geläufig. Wissen Sie, wir versuchen häufig, auf unsere Lebensfragen Antworten zu finden, so auf der Verstandesebene. Also, was ist der Sinn von dem und jenem? Wir machen halt Gedanken. Oft ist das Ergebnis auf dieser Verstandesebene, das Ergebnis des eigenen Nachdenkens, als Fragen, auf unsere Lebensfragen, oft sehr enttäuschend. Das Ergebnis ist oft sehr enttäuschend. Was finden wir schon rein natürlich an Antworten auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Verstehen Sie? Zum Beispiel. Oder was hat dieses Leid, das ich jetzt erlebe, für einen Sinn? Rein verstandesmäßig. Was finden Sie da für Antworten? Die sind doch enttäuschend. Wir wollen also wissen, warum Gott so handelt und nicht anders. Zum Beispiel beim Tsunami oder einem Schicksalsschlag in der eigenen Umgebung, der eigenen Familie, im eigenen Leben. Wir wollen wissen, warum Gott so handelt und nichts anders. Oder was wir von Gott erwarten dürfen und was dürfen wir nicht erwarten. Oder ob es sich lohnt überhaupt, sich an Gott zu orientieren oder nicht. Das sind doch alles wichtige Fragen. Rein verstandesmäßig finden Sie keine vernünftige Antwort darauf wohl. Oder oft enttäuschende Antworten. Aber dem Gott der Bibel kommt man mit dem Verstand allein nicht näher. Er ist nicht ein Gott, den die Philosophen ausdenken. Er ist ein Gott, der sich dem Menschen auf der persönlichen Ebene öffnet und begegnen lässt. Das heißt, ich muss diesem Gott begegnen. Er will uns in Freiheit, also in Liebe, in Treue entgegenkommen. In Freiheit. Nicht unter Angst oder Druck oder sonst was. Und zwar in Liebe. Es ist eine Liebesbeziehung und in einer Treue. Unser Gott ist ein Gott des Dialogs, der auf uns eingeht und um uns wirbt. Wie sehr viele Stellen der Schrift wunderbar ausdrücken. Und wenn Sie in Ihr eigenes Leben zurückschauen, wird mancher meiner Zuhörer sehr wohl feststellen müssen, nicht? Wie oft er in dem Rückblick feststellen musste, wie Gott um ihn geworben hat. Wie viele Situationen es gab, wo er wirklich gemerkt hat, ich müsste eigentlich mal wieder mit Gott mich versöhnen. Und das habe ich doch nicht getan. Ein Gott, der um uns wirbt. Und er zwingt sich nicht auf. Wenn es zu laut um uns ist, werden wir dieses Werben Gottes oft schwer oder gar nicht verstehen oder hören. Die Heilige Schrift spricht immer wieder vom Angesicht Gottes. Angesicht, das heißt, ich stehe dem anderen gegenüber, Begegnung. Gott schaut den Menschen an, und zwar gnädig. Oder er schaut ihn auch einmal zornig an. Oder zuweilen verbirgt er sein Gesicht. Wissen Sie, das sind so Bilder, dafür, wie sich der Mensch vor Gott erlebt und wie auch sein Zustand, seine Beziehung zu Gott ist. Das heißt, dass der Mensch manchmal das Empfinden hat, Gott ist mir gut, ist gnädig, ist barmherzig. Oder dass sie manchmal das Empfinden haben, ich sage jetzt vom Menschen her ist das gemeint, Gott ist jetzt zornig auf mich, weil ich das und das falsch gemacht habe. Oder er verbirgt sein Antlitz, ich spüre nichts mehr von Gott, nicht? Und so weiter, wie es die Menschen oft ausdrücken. Dieser Begriff Gottes Angesicht sagt also nicht etwas aus über Gott an sich, sondern darüber, wie wir vor ihm stehen. Nicht? Wie stehe ich vor ihm? Wie empfinde ich das? Ob eine Freundschaft glückt, kann ich ja nicht wissen, wenn ich keinen Freund habe, oder? Und so kann ich auch nicht wissen, ob es sich lohnt zu glauben, wenn ich mich nicht im Vertrauen auf Gott einlasse. Ich muss ihm begegnen. Ich muss die Begegnung mit ihm riskieren. Dann weiß ich es. Und viele, die wollen ihn bloß ausdenken. Und das befriedigt nicht. Das enttäuscht. Ich muss ihm begegnen. Ich muss mich einmal existenziell auf ihn einlassen. Das heißt, das tun, was sein Wille ist. Ganz schlicht einfach. Und daraus ergibt sich, dass wir es wagen können, ihn anzusprechen mit unser Vater. Vater unser, wie Jesus uns gelehrt hat. Wissen Sie, wir haben uns an dieses Gebet des Vater unsers eigentlich schon so gewöhnt, dass wir eigentlich überrascht aufhorchen, wenn wir vor dem Vater unser in der Heiligen Messe auf das Wagnis angesprochen werden. Nicht? Auf göttliche Eingebung, wagen wir zu beten. Erinnern Sie sich, eine Einleitung zum Vater unser in der Heiligen Messe heißt, durch göttliche Anordnung gemahnt, durch göttliche Belehrung angeleitet, wagen wir zu beten. Und dann, das lässt uns manchmal, wenn wir wirklich hinhören, lässt uns das aufhorchen. Es ist also ein Wagnis, auf diese vertraute Weise Gott zu begegnen. Dieses Wort wagen ist wohl in dem Sinn, wir nehmen uns heraus, also wir nehmen uns etwas heraus, nämlich Gott unseren Vater zu nennen. Schauen Sie, unter uns Menschen erfahren wir etwas Ähnliches. Wenn uns jemand, der, sagen wir, sehr hoch steht, hohe Position hat, bekannt ist, öffentliche Person, den wir vielleicht mit großer Ehrfurcht und großem Respekt eigentlich sehen, wenn dieser Mensch uns sein Du anbietet, dann dauert es meistens eine gewisse Zeit, bis uns diese vertraute Anrede ohne Hemmung über die Lippen kommt. Das haben Sie vielleicht selber schon erlebt. Und in diesem Fall merken wir ein wenig noch, dass es etwas Besonderes ist, mit jemand vertraut umgehen zu dürfen. Und das ist durchaus auch beim heiligen Paulus dort zu spüren, wo er von unserer Stellung als Söhne und Töchter Gottes spricht. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, schreibt er, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, 15, 16. Also da spüren wir etwas von dieser Ehrfurcht, die Paulus ausdrückt, dass wir Gott aber Vater nennen dürfen. Und dass wir es überhaupt fertigbringen, Gott vertraut als Vater, als Abba anzusprechen, sieht der Apostel als Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir es überhaupt fertigbringen. Als Wirkung des Heiligen Geistes. Das hat mit diesem Leben im dreifaltigen Gott zu tun. Für den heiligen Paulus ist Gott nicht irgendein Kumpel, der sich so auf unsere Ebene begibt, sondern er bleibt der Heilige. Der Heilige, der uns zu sich hinaufzieht. Bei der heiligen Theresia von Avila erfahren wir sehr stark diese Wirklichkeit. Sie spricht von einem Leben der Freundschaft mit Gott. Aber diese Freundschaft mit Gott hindert sie nicht daran, von Gott als von seiner Majestät zu sprechen. Nicht? Da kommt es wieder, diese Intimität mit diesem Gott, Abba, die größte Intimität, wo das Kind Papa sagt. Ja? Und zugleich aber, er ist der ganz andere, der Große, die Majestät. Wenn so beides ineinander fließt, dann werden wir nie lässig Gott Vater nennen, verstehen Sie? Oder kumpelhaft. Wir spüren schon, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott sind, ist es der Heilige Geist, also er, das Band, das Vater und Sohn verbindet. Und dann auch uns. Aber er ist dieses Band. Betrachten wir einmal, wie der heilige Evangelist Lukas unseren Zusammenhang mit der göttlichen Dreifaltigkeit sieht. Unseren Zusammenhang mit der göttlichen Dreifaltigkeit. Er hebt in seinem Evangelium zunächst einmal die enge Bindung Jesu an Gott, seinen Vater, durch den Heiligen Geist hervor. Die enge Bindung Jesu an Gott, seinen Vater, durch den Heiligen Geist. Lukas 1,35. Da heißt es, bei der Verkündigung, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und so erläutert der Erzengel Gabriel gegenüber Maria das, was da geschehen soll in der Menschwerdung. Also Jesus hat seinen menschlichen Ursprung im Handeln Gottes durch den Heiligen Geist. Und diese Verbindung zieht sich beim heiligen Lukas durch das ganze öffentliche Wirken Jesu. Jesus hat seinen menschlichen Ursprung, seinen göttlichen hat er aus dem Vater, seinen menschlichen Ursprung im Handeln Gottes ebenfalls. Und zwar durch den Heiligen Geist. Er wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und wie gesagt, dieser Gedanke, dass der menschliche Ursprung und alles menschliche Handeln Jesu immer gründet im Wirken des Heiligen Geistes, bringt der heilige Lukas durchgehend in seinem Evangelium. Und zwar gleich am Anfang der eigentlichen Verkündigungstätigkeit, nämlich nach der Taufe im Jordan durch Johannes, berichtet uns der heilige Lukas, wie Jesus, während er betete, eben bei der Taufe im Jordan, während er betete, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, und er betete ja zum Vater. Ja? Und es heißt bei Lukas 3, 21 und 22, während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Nicht? Also wieder ist es der Heilige Geist, der auf ihn herabkommt. Der jetzt seine menschliche Natur, Seele und Leib, Jesus in seinem Menschsein leitet, führt. Und das, was Jesus dann tut, geschieht aus der Kraft des Heiligen Geistes, seine Wunder, seine Verkündigung. Dann spricht der heilige Lukas davon, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt wurde, der ihn in die Wüste trieb, wie er dann in der Kraft des Geistes auftritt und wie dann diese Kraft des Herrn, das heißt die Kraft Gottes, der Heilige Geist, ihn drängte zu heilen. Lukas 4,1, dann 4,14 und 5,17. Also Jesus wird vom Heiligen Geist erfüllt, der Geist treibt ihn in die Wüste und dann in der Kraft des Geistes tritt er auf zur Verkündigung. Nicht? Und die Kraft des Geistes, heißt es dann, des Heiligen Geistes, drängte ihn zu heilen. Also der Heilige Geist ist der Ursprung seines Handelns, seines menschlichen Handelns. Und so können die Menschen in der Begegnung mit Jesus Gottes Wirken erfahren. In der Begegnung mit Jesus Gottes Wirken erfahren. Eben an seinen Wundern, Zeichen, die er da getan hat bei den Leuten. Und so kommen die Scharen zu Jesus, um Gottes Wort zu hören. Lukas 5,1. Sie kommen durch das, was der Geist durch ihn gewirkt hat, um nun das Wort des Vaters zu hören. So kann man sagen, folgt daraus, der Heilige Geist bestimmt die Richtung. Und das hat alles Konsequenzen für uns, die wir in dieser heiligsten Dreifaltigkeit zu Hause sind, seit der Taufe. Die wir im dreifaltigen Gott und aus dem dreifaltigen Gott leben. Der Heilige Geist bestimmt die Richtung. In der Synagoge zu Nazareth deutet Jesus sein eigenes Wirken mit Hilfe eines Prophetenwortes. Er deutet sein eigenes Wirken. Nämlich der Geist des Herrn ruht auf mir. Merken Sie es wieder, der Geist ist der Ursprung seines menschlichen Handelns. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, damit ich den Armen frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Lukas 4, 18 und 19. Es ist der Geist also wieder. Und das Wirken Jesu entspringt also nicht einfach der Menschenfreundlichkeit Jesu, sondern ist vielmehr Erfüllung des Auftrages Gottes. Wirken Jesu entspringt nicht einfach seiner Menschenfreundlichkeit, weil er menschenfreundlich ist, deshalb hat er den Armen geholfen, er hat ihnen zu essen gegeben, er hat ihre Krankheiten geheilt. Nicht einfach aus der Menschenfreundlichkeit. Sondern es war vielmehr die Erfüllung des Auftrags Gottes. Der Heilige Geist gibt Jesus die Richtung seines Handelns vor. Aufzurichten, zu befreien, den Weg zu weisen, Vergebung zuzusagen. Ja? Der Geist gibt das vor. Und das ist die Verkündigung froher Botschaft an die Armen. Das ist die Verkündigung froher Botschaft an die Armen, das heißt die Bedürftigen, die aufgerichtet werden müssen, die befreit werden müssen von Fesseln, die den falschen Weg richtig geführt werden, die auf dem falschen Weg sind, denen Vergebung zugesagt wird. Und so halten all die Berichte der Heilungen und der Befreiungen, die von Jesus ausgingen, ihren tiefen Sinn. Nämlich vom Heiligen Geist her. Jesus macht sichtbar, er macht greifbar, wie Gott zu den Menschen steht. Er macht sichtbar den unsichtbaren Gott. Er macht ihn greifbar. Ja, er macht ihn hörbar, den verborgenen Gott. Er macht ihn erlebbar, wie eben dieser Gott zu den Menschen steht. Und was Gott mit den Menschen vorhat, was dort aufbrechen kann, wo ein Mensch sich von Gott ergreifen lässt, das macht Jesus sichtbar. Er setzt das Programm des Heiligen Geistes in die Tat um. Das Programm des Heiligen Geistes, der Geist führt ihn. Er treibt ihn. Er bewirkt durch ihn Zeichen und Wunder. Gott durch den Geist. Und das alles ist nicht Vergangenheit. Das war damals so. Zur Zeit Jesu, das hat er getan. Aber wir sind jetzt 2000 Jahre älter. Was ist heute? Schauen Sie, Johannes der Täufer hat in Lukas 3,16 Jesus, der nach ihm kommt, also den Größeren, als den charakterisiert, der mit Heiligem Geist taufen wird. Und in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte berichtet dann Lukas von dieser Taufe mit dem Heiligen Geist. Es heißt, als Petrus am Pfingstfest den erstaunten Zuhörern erklärt, was es mit diesem Brausen und mit den Zungen aus Feuer und diesem Reden in verschiedenen Sprachen auf sich hat, da sagte er in der Apostelgeschichte 2,33, nachdem Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Seht und hört. Feuerzungen seht, Sturmesbrausen hört. Und diese Gabe des Heiligen Geistes soll nicht beschränkt bleiben auf die bereits Anhänger Jesu vor seinem Tod und auch vor seiner Auferstehung waren. Vielmehr, fordert Petrus seine Zuhörer auf in Apostelgeschichte 2,38: Jeder von euch lasse sich auf den Namen Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, der Heilige Geist ist die wesentliche Gabe Gottes und die wesentliche Gabe des erhöhten Christus an diejenigen, die sich im Glauben und Taufe an Christus binden. In Glaube und Taufe an Christus binden. Es gibt Getaufte, die aber nicht glauben. Das heißt, nicht den Bund mit Christus geschlossen haben, sich ganz Christus ausgeliefert haben. Das heißt, ihn anerkennen als den absoluten Herrn in ihrem Leben. Nur für sie, die Getauften und im Glauben stehen, in Christus verankert sind, werden diese wesentliche Gabe Gottes vom Vater und vom erhöhten Herrn empfangen. Nicht nur damals, genauso heute, genauso heute. Also beides gehört zusammen. Christsein, Entscheidung für Christus und Heiliger Geist. Und dieser Heilige Geist ist aber derselbe, der auch das Band zwischen Christus und dem Vater bildet. Und er geht vom Vater durch den Sohn aus, wie wir es ja in der Apostelgeschichte 2,33 gelesen haben. Dieser Heilige Geist, der die Kraft des Wirkens Jesu ausmacht, ist auch uns, die wir an Christus glauben, geschenkt. Wir sind ja jetzt der fortlebende Christus. Und derselbe Heilige Geist wirkt in uns genau dasselbe. Denken Sie sogar an das Wort: Ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe. Das heißt, Christus wird durch uns, die wir sein Leib sind, in der Kraft dieses Geistes, nachdem er den Geist gesandt hat, Kraft der Erlösung, noch Größeres tun, als er zu seinen Lebzeiten vor der Erlösung selbst getan hat. Der Heilige Geist ist eigentlich die Art und Weise, wie Gott der Vater und Jesus der Sohn unter uns gegenwärtig sind und handeln. Er, der Geist, ist die Art und Weise, wie Gott unter uns ist und handelt. Die Apostelgeschichte stellt an verschiedenen Stellen dar, wie der Heilige Geist die Gemeinschaft der Glaubenden leitet. Auch einzelne Personen leitet er, ermutigt er, erhält er, gibt Wegweisung. Oder weist auch zurecht. Das zeigt die Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen. Er führt und leitet Gemeinschaft und Einzelne. Das ist dieser Heilige Geist, der Jesus getrieben hat. Er ist derselbe, aber ich muss genauso in diesem Gehorsam sein. Darum heißt es ja in der Apostelgeschichte: Denen, die ihm gehorchen, schenkt er den Heiligen Geist. Und gehorchen, das ist das Wesen Jesu, ganz auf den Vater ausgerichtet sein, nicht immer alles besser wissen wollen. Denn ohne dieses Gehorchen und Gehorsam ist eine Form der Ganzhingabe an Gott, den Vater. Er weiß es besser als ich. Ich höre auf sein Wort, ich gehorche ihm, auch in seiner Führung, ich gehorche ihm auch durch die Autoritäten, die ihn darstellen, in der Kirche zum Beispiel. Dann haben wir eine Garantie für den Heiligen Geist, der Gemeinschaften führt und der Einzelne führt und leitet. Der heilige Lukas in seinem Evangelium weist uns noch auf einen anderen Gesichtspunkt hin. Der Heilige Geist hat sicher sein Programm, also seine Zielrichtung. Die Zielrichtung seines Wirkens hat er sicher nicht geändert. Und deshalb ist uns die Zielrichtung christlichen Handelns vorgegeben. Die Zielrichtung christlichen Handelns. Was Jesus im Auftrag des Vaters für die Menschen getan hat, lässt uns erkennen, was der Heilige Geist durch uns wirken will. Denn der Heilige Geist ist Gabe, Wegweisung und damit auch Anforderung für uns Glaubende. Deshalb sagt Vincent Spallotti, Unser Modell, unser Vorbild ist Jesus Christus. Ich muss auf ihn schauen. Und dann weiß ich, wohin der Geist führt, wie er führen will. Ich habe eine Orientierung an Jesus. Und daraus ergibt sich das Leben mit der Dreifaltigkeit, wie Lukas es versteht. Der Heilige Lukas richtet unser Augenmerk vor allem darauf, dass unsere Zugehörigkeit zu Christus und damit auch zu Gott in unserem Leben erkennbar sein muss. Zugehörigkeit zu Christus und damit auch zu Gott in unserem Leben erkennbar sein muss. Nämlich einerseits durch den Halt, die Kraft und Freimut, mit denen wir in besonderen, ja, einer bedrohlichen Welt des Glaubens leben. Also unsere Haltung, unsere Kraft, unser Freimut. Haben wir Menschenfurcht? Ziehen wir den Schwanz ein, wenn es um Bekenntnis zu Christus geht? Nicht? Da spüren wir den Geist. Da erfahren wir ihn. An Kraft, Halt und Freimut. Andererseits aber auch daran, da erkennen wir ihn, dass wir Jesus nachahmen, so gut wir können, der sich seinerzeit von Gott die Richtung seines Handelns geben lässt. Also er geht ja zum Beispiel mit Zöllnern und notorischen Sündern um und will so eigentlich ausdrücken, wie der Vater durch ihn diese Menschen sucht. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu suchen, was verloren war. Also er spricht sogar von der Feindesliebe, weil Gott auch über die Undankbaren und Bösen seine Sonne aufgehen lässt. Er lässt sich also vom Vater die Richtung seines Handelns geben. Aber die Fähigkeit zu all dem schenkt der Heilige Geist. In dem Maß, wie wir uns vom Heiligen Geist ergreifen lassen, also indem ich mich, wie Paul VI. Sagt, dem Heiligen Geist ausliefere, nicht? Wird es auch möglich sein, sichtbar für die Menschen, äußerlich sichtbar zu machen, wie Gott zu den Menschen steht. Und so werden wir durchsichtig auf Gott hin. Da werden die Menschen spüren, wie Gott in unserem Leben handelt. Dass wir nicht verzweifeln, wo andere verzweifeln. Erleben Sie, wie Gott in diesen Menschen handelt. Wo er im Leid noch Freude erlebt und Ja sagen kann, wo andere resignieren. Nicht? Wir werden durchsichtig auf Gott hin. So wie Jesus Gott sichtbar, greifbar, erlebbar gemacht hat. Also das, was der Geist Gottes dann in uns wirkt, erleben die Menschen, das geht über die menschliche Natur hinaus. Sie erleben Gottes Wirken in uns. Das sind Zeugnisse. Und so ist Jesus der Weg zum Vater. Zu Jesus gibt es viele Wege, aber zum Vater nur einen, nämlich Jesus. Ohne mich werdet ihr nicht zum Vater kommen. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Schauen wir noch auf die Worte des Apostels Johannes. Er spricht überdeutlich von der Einheit Jesu mit dem Vater und davon, dass Jesus den Vater zugänglich macht. Durch Jesus erfahren wir, wer der Vater ist. Dass der Vater Liebe und Barmherzigkeit ist und nicht irgendwie ein gefährlicher Gott. Johannes schreibt in 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also Jesus verdeutlicht dieses Durchscheinen des Vaters durch ihn. In Johannes 14,10 sagt er, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin? Und dass der Vater in mir ist. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. In Jesus. Schauen Sie, wir gehören zu dieser Familie und der Geist Gottes ist in uns. Und Jesus, der Vater, sie leben in uns. Und das, was der Geist durch uns wirkt, ist das Wirken des Vaters. Wir sind damit Zeugen für den Vater. Wer also wissen will, wie Gott der Vater zum Menschen steht, braucht nur auf Jesus schauen, wie er uns entgegentritt. Jesus im Vater und der Vater in Jesus ist man kann sagen, ein sprachlicher Versuch, diese untrennbare Gemeinschaft Jesu mit dem Vater auszudrücken. Ein sprachlicher Versuch. Jesus im Vater, der Vater in Jesus. Aber wir haben keine Vorstellung, weil es in unserer geschöpflichen Ebene sowas nicht gibt. Jesus zeigt uns den Vater nicht, um unsere Wissbegierde zu stillen, sondern er will Gott für uns zugänglich machen. Das heißt, uns einen Zugang zum Vater schaffen. Auf die Frage des Thomas nach dem Weg, der die Jünger Jesu dorthin führen soll, wohin Jesus selbst geht, nämlich zum Vater, antwortet Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, 6. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Diese Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn will sich fortsetzen in der Gemeinschaft Jesu mit denen, die an ihn glauben. Diese Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn will sich fortsetzen in der Gemeinschaft Jesu mit denen, die an ihn glauben. Johannes 15, 5 bis 8. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Meine Jünger werdet. Und Jünger werde ich, indem ich die Taufe annehme. Das heißt, den Bund mit Gott schließe, dass mein ganzes Leben Gott übergebe und versuche nach seinem Willen Tag für Tag, so gut ich kann, zu leben. Das kann ganz trocken sein, ganz trocken. Das ist das Tun des Glaubens mit dieser unheimlichen Wirkung und Erfahrung. Das Band zur Zusammengehörigkeit ist also die Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also Jesus liebt uns so, wie der Vater den Sohn liebt. Da merken Sie es, wie tief wir hineingenommen sind in die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, 9 und 10. Meine Gebote, das sind seine Worte, dass wir in ihm bleiben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, im Gebet, im Leben. Das ist Liebe, die Tat ist. Nicht? Ich tue es, auch in der größten Trockenheit. Ich bleibe dem Herrn treu. Ich arbeite nicht, weil ich Geld verdienen will nur, sondern weil ich den Willen Gottes erfüllen will. Verstehen Sie? Ich überwinde mich, weil ich den Willen Gottes erfülle. Ich liebe der Tat. Nicht? So erfüllen wir seine Gebote. Wir werden in seiner Liebe bleiben. In diesem Zusammenhang ist deutlich, dass Gebote halten nicht als bloße Vorschriftserfüllung verstanden wird, sondern hier ist als das Zueigenmachen von Gottes Anliegen. Das heißt, seine Gebote halten. Seine Anliegen zu meinen machen, die Verherrlichung Gottes, das Heil aller Menschen. Und dafür leben und sterben und alles, was ich tue, in diesem Sinne. Und so schafft der Heilige Geist Gemeinschaft mit Jesus und dadurch mit dem Vater. In uns, nicht? Das alles, was er in Christus getan hat, tut er dann auch in uns. Und so haben wir Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit und das ist Leben. Das ist dieses Leben in Fülle, von dem Jesus spricht. Und diese Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott schafft Heimat, die prägt. Nicht? Ich werde euch eine Wohnung bereiten und ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin, nämlich im dreifaltigen Gott. Aber das ist jetzt schon Wirklichkeit, jetzt schon. Jetzt in meinem Heute. Und vielleicht sagen Sie, ich spüre gar nichts, ich empfinde nichts. Wenn Sie es, das kann einmal da sein, Gefühl oder nicht, das ist nicht das Entscheidende. Aber Sie werden es an der Kraft spüren. Wenn Sie einfach Kraft brauchen, um etwas zu tun oder zu überwinden oder auch zu vergeben und so weiter, Sie plötzlich spüren, ich muss nicht mehr urteilen oder verurteilen. Ich kann sogar einen, der mir übel getan hat, kann ich schweigen und sagen, Herr, segne ihn. Sehen Sie, wo ich plötzlich eine Kraft in mir spüre, das ist die Liebe. Das ist das Handeln Gottes in mir. Da wirkt der Heilige Geist in mir. Nicht? Denn menschlich würde ich jetzt zornig reagieren und so weiter. Und so dürfen wir jetzt schon gleichsam wirklich wissen, wir leben jetzt schon im dreifaltigen Gott, nicht außerhalb des dreifaltigen Gottes. Wenn Sie, deshalb ist auch die Sünde eines Christen was anderes als die Sünde eines Heiden, das gleichsam von außerhalb von Gott geschieht. Wir sündigen gleichsam wie innerhalb Gottes. Nicht? Das muss uns auch bewusst sein. Aber das Schönste und das, was jetzt die Botschaft ist, wir leben im dreifaltigen Gott und mit ihm. Und der Geist wirkt in uns das alles, was er in Jesus gewirkt hat, da wir ja sein Leib sind. Nicht? Geschieht dasselbe. Lassen Sie diese Gedanken einfach einmal noch betrachten, dann Ihren Augen und Ihrem Herzen vorbeigehen. Denken Sie immer wieder darüber nach. Nicht bloß geschwind einmal. Denn das ist die große Wahrheit, die uns in der Taufe geschenkt ist. Und so segne euch jetzt und gebe euch die Gnade, dieses große Geheimnis des Innewohnens im dreifaltigen Gott tiefer zu erahnen. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank an Pater Hans Bob für diesen Vortrag Christ in Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Wenn Sie diese Sendung bestellen wollen, Sie können beim CD-Dienst sich melden unter der 08323 96 75120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Wenn Sie einmal Exerzitien mitmachen möchten mit Pater Hans Bob, dann schauen Sie einmal im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochalting. Da gibt es auch eine Homepage und Angebote. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.